davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah.
Astrid, das ist eine Premiere heute für uns beide, oder?
Ja.
Ich meine, wir haben zwar neulich schon mal so einen Podcast gemacht, aber jetzt sind wir alleine hier. Der Matthias kann uns nicht helfen, Lucia kann uns auch nicht helfen. Wir sind alleine hier.
Wir retten uns jetzt selbst.
Ja.
Aber wir sind nicht ganz alleine.
Nein, wir sind nicht ganz. Ich bin ja auch froh, wir sind ja beim Donickel zu Gast irgendwie in Irlerstein. Der sitzt
Donickel dahinter. Heißt es!
Ah, Donickel heißt das. Beim Donickel sind wir zu Gast in Irlerstein im Studio. Und der macht mit uns die Aufnahmen. Da sind wir schon ein bisschen beruhigt. Ne?
Da sind wir sehr froh drum. Danke, Donickel.
Genau, für die Einladung.
Dass wir hier sein dürfen.
Aber wenn nur wir beide hier wären und der Donickel, dann wäre das ja ein bisschen doof. Das heißt, wir haben uns natürlich Gäste eingeladen. Mhm. Und zwar die lieben Leute von Sternschnuppe. Margit und Werner, hallo ihr beiden.
Hallo, grüß euch. Ja, ist das schön.
Ja, schön, dass ihr Zeit habt und dass ihr gerne bei unserem Podcast dabei seid. Und ich habe gehört, die Fahrt hierhin war schon ein bisschen schwierig.
Ja, obwohl wir es eigentlich heute nicht weit hatten. Wir haben heute schon in Neustadt gespielt. Aber die Fahrt von Neustadt hierher war ungefähr 5-mal so lang wie gewöhnlich, weil eine Umleitung ohne Umleitungsschilder hat uns zum Sightseeing geführt.
Okay. Das heißt, ihr seid nach all den Jahren auch immer noch regelmäßig live unterwegs. Das gehört immer noch dazu, oder?
Ja, freilich.
Ja, unbedingt. Also wir haben ja heute in einer Turnhalle gespielt, und zwar ein Schulkonzert. Und die Turnhalle, das war so laut, dass wir uns schon überlegt haben, ob wir uns nicht Ohrstöpsel reinmachen. Und die Lehrer haben schon immer gesagt, pass auf, wenn du da drin spielst, also das wird sie kaum überleben.
Ja.
Aber war herrlich, trotz allem.
Es war schön laut. Wir hatten 500 Schüler, die aus voller Kehle gesungen haben. Die haben uns fast von der Bühne geblasen.
Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, so Turnhallenkonzerte in Grundschulen, die haben was Besonderes. Ja. Das kenne ich aus. Mhm. Astrid, spielst du auch manchmal in Turnhallen?
Ja, ich habe auch schon in Turnhallen gespielt. Das Schönste an Schulkonzerten oder das Interessanteste ist eigentlich vorher erstmal, wie sind die Hausmeister?
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Und der war gut heute.
Wir haben einen sehr optimalen schön Hausmeister gehabt.
Ja. Früher hat man ja gesagt, stell dir vor, du triffst einen Hausmeister und er ist nett. Ja. Aber das hat sich geändert. Das haben wir auch festgestellt. Aber ganz klare Regel, wenn man in die Schule reinkommt, als erstes mit dem Hausmeister verbrüdern, seine Außenanlagen loben, fragen, ob man mit den Schuhen auch in die Halle darf.
Genau,
und dann hat man ihn auf seiner Seite.
Ja. Und auch da ist, was die meisten sagen, oh, ich muss gleich ans Telefon, ich muss gleich wieder weg. Gell? Also aufsperren, zack und fort.
Und dann tschüss. Ja, sehr schön.
Wie lange macht ihr Sternschnuppe schon? Wie lange seid ihr dabei?
Sternschnuppe gibt es seit, also die erste CD Taximaxi ist 1992 geschrieben worden und ist auch im Herbst 92, eigentlich so richtig im Frühjahr 93 rausgekommen.
Was heißt da CD?
CD haben wir uns erst durchsetzen müssen.
Okay.
Wir haben das zuerst einmal, die ersten haben wir selber produziert, die haben wir auch noch selber beschriftet. Wir haben zuerst Kassetten gemacht.
Musikkassetten.
Und wir haben ehrlich gesagt auch gar nicht gewusst, ich komme vom Kabarett, vom Musikkabarett. Margit hat Theater gespielt mit einer anderen Frau zusammen und hat immer so Lieder dabei gehabt
in den Stücken.
Stücken. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal eine Aufnahme.
Ja, die wollten dann immer die Songs mit heimnehmen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber so wie wir das auf der Bühne so dahinschratteln mit Gitarre und Akkordeon und nee, das muss man dann schon richtig aufnehmen, dass das klingt und so und und das war eigentlich die erste Idee.
Ja, und dann war es ja so, wir haben überhaupt kein Geld gehabt, gell? Wir haben gesagt, wir müssen uns jetzt Geld ausleihen, wenn wir zu einem richtigen Studio gehen. Dann haben wir uns von einem guten Freund von uns, wie viel haben wir, 10.000 Mark ausgeliehen gehabt.
10.000 D-Mark, genau.
10.000 D-Mark, und das war schon ein Batzen für uns. Und wir haben auch nicht gewusst, ob wir das je wieder reinkriegen. Also. Und dann haben wir Aufnahme gemacht, ich weiß nicht genau, am 28. Juni 1992 war das Masterband fertig. Wir haben uns gleich am Anfang, also auch gute Musiker geholt, einen Charlie Brown von Heindling, der hat dann mitgespielt und der hat dann irgendwann gesagt, über dem Ganzen weht ein guter Geist. Also so bohrisch wäre ich gesagt, da haben wir uns gedacht, naja, nicht schlecht.
Ein Himmelsgeist, deswegen Sternschnuppe.
Ja, und dann sind wir zur Kassettenstraße gegangen mit dem Masterband und gesagt, okay, machen wir mal 300 Kassetten.
Super.
Haben wir aber kein Cover gehabt, gell? Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir.
Dann habe ich was gemalt und kopiert und ausgeschnitten und handkoloriert.
Ja, zu der Zeit habe ich noch versucht, Rockstar zu werden, so 92. Und da habe ich auch Kassetten gemacht und eine CD-Produktion, das war ja damals wirklich was. Boah, die machen eine CD, Schwede, da geht's los.
Ja, genau.
Das ist jetzt 32 Jahre her.
Ja.
Ja.
Und ihr habt 32 Alben rausgebracht. Ist das so?
Mindestens. es gibt ein paar Sampler, also es gibt, die kann man jetzt nicht so mitrechnen.
Über 30 originäre
Scheiben, ja.
Ja.
Mhm.
Ja. Du hast eben gerade gesagt, da hätte auch der Charlie Brown von Heindling mitgespielt. Wir haben uns natürlich vorbereitet auf diese Sendung und ich habe mich dann einfach natürlich, zwar über Spotify, aber schön einmal mal durch euer Werk durchgehört, also nicht alles, aber einfach kreuz und quer. Und das ist schon sehr zu hören, dass da gute Leute mitspielen. Also jetzt, also nicht nur ihr beiden, ihr könnt auch, was ihr könnt, unbedingt, aber das merkt man schon, dass da wirklich handwerklich gute Leute sind. Ist euch das wichtig, dass die dabei sind?
Ja, das war uns von Anfang an total wichtig, weil diese Haltung ist ja nur für Kinder, ist ja wurscht. Das sehen wir eigentlich genau umgedreht. Es gibt nirgendwo so gute Zuhörer wie die Kleinen, weil die hören das nicht einmal, die hören das 100 Mal und die ziehen sich das rein, der Kopf ist noch völlig frisch sozusagen. Für die ist das die erste Musik vielleicht, die sie hören und das ist ja fast eine Verantwortung, die man da hat.
Ja.
Es gibt ja wahnsinnig viele tolle Musiker. Ne? Ganz München und überall in Ringsburg gibt es genauso viel, wird bestimmt der Donigl bestätigen. Also das ist überhaupt kein Thema, gute Musiker herzubringen und das ist auch bezahlbar, das ist jetzt auch nicht, gar kein Thema. Und es gibt sogar manche, die wollen total gern auf so Sternschnuppe-Produktionen mitspielen. Ne? Also ich weiß es ganz gut, irgendwann hat der Robert Wolf von Quattro Nuevo angefragt, sagte, darf ich auch mal bei euch mitspielen? Ja? Also im Studio, da haben wir natürlich gesagt, ja, und dann war gerade so eine Produktion da, wo man so ein paar Latin-Sachen braucht hat und Robert Wolf hat mit Quattro Nuevo die ersten Sachen gemacht, hat mit Paco de Lucía in Spanien gespielt und hat natürlich das hingeklatscht, also die ganzen spanischen Rhythmen und diese ganzen Solis, dass einem die Augen übergelaufen sind im Studio. Ne?
Ja, noch dazu, wo wir so quer durch die Stilrichtungen uns immer schreiben. Also je nach Text wird auch die Musik total anders. Und es gibt einfach bei den Musikern dann Spezialisten. Also es gibt einfach Rock'n'Roller an der Gitarre und es gibt eben Gitarristen, die sind für die spanischen oder südamerikanischen Sachen geboren. Und die fragt man halt danach darum und dann kriegt man einfach vom Feinsten was. Ja.
Muss ein Country getrissen, wenn Robert Sutter, wenn du nimmst, dann bei dem ist alles Country. Wenn der Gitarre anklangt, ist er schon Country. Also das ist einfach, der kann das halt und dann brauchst du auch nichts mehr sagen, wenn du so ein Stück hast in die Richtung. Ne? Und es ist auch ganz wichtig, dass man, also wir haben gesagt, wir machen, ich komme aus der Tanzmusik, ich habe lange in der Tanzband gespielt. Und das war für mich eigentlich die allerbeste Schule, weil da hast du am Abend ungefähr 100 Stücke auswendig kennen müssen. Du hast dich irgendwie durch die Harmonien durchgefrettet und hast das einfach alles lernen müssen. Und der Solo-Gitarrist, der war ein ziemlich guter Mann. Und der hat gesagt, wir spielen jetzt Santana, jetzt spielen wir das und jetzt machen wir da und Beatles, oh, oh, oh. Und da hat man eigentlich alle Stilrichtungen kennengelernt. Und dann hast du halt auch einen Tango spielen müssen, ne? Oder einen Cha-Cha. Und das, ich habe das geliebt, also ich habe das so gern gespielt, die ganzen Sachen. Und habe das dann irgendwie für mich immer beibehalten, kann man sagen. Und später habe ich dann Folkmusik gemacht in München, in die Kleinkunstbühnen und so weiter. Aber die Tanzmusik, die hat mir wahnsinnig viel geholfen. Und ich habe dann noch immer mit der Magie gesagt, Mensch, was nehmen wir da für Gewand dazu, zu dem Lied? Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir jetzt einen Tango. Und dann hören wir uns aber einen gescheiten Tangospieler, einen richtigen Quetschenspieler, der das gescheit drauf nagelt.
super.
Und spielen wir dann nicht selber, habe ich gesagt. Das mache ich dann nicht selber. Das kann der viel besser wie ich.
Man muss gar nicht so viele Fragen stellen, ne? Nee. Von alleine. Nein, das ist total super.
Wir quatschen total schön.
Das, wir müssen, man muss euch das nicht aus der Nase ziehen. Das ist doch super. Nein, alles super. Alles total super.
Ihr habt mal in einem Interview, ich weiß gar nicht, wer von euch es war, in einem Interview gesagt, wir finden unsere Themen auf der Straße. Andere Leute gehen dran vorbei und wir nehmen sie mit und polieren sie auf und machen sie schön. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild. So ist das Kunst oder kann das weg? Nee, damit können wir noch was machen. Habt ihr ein Beispiel dafür?
Ja, also gut, ich habe das, glaube ich, aus dem Kabarett ein bisschen geprägt, den Ausdruck, das habe ich mal als Einleitung gesagt, das ist ja alles ganz einfach. Ich meine, es liegt ja alles auf der Straße und ihr steigt immer drüber und ich glaube es auf und dann putze es ab und dann mache ich halt was drauf. Nicht? Und dann habe ich gesagt, zum Beispiel, das Lied vom Radiergummi. Nicht? Ich habe ein Lied gemacht, wann kriegst du schon mal ein Radiergummi geschenkt? Und da habe ich einen Radiergummi vor mir gesungen, ich war gerade im Urlaub und dann habe ich mir gedacht, über die ist noch nie ein Lied gemacht worden. Und dann habe ich das Lied über einen Radiergummi gemacht. Und das ist eins meiner besten Kabarettlieder, die ich je habe und das lieben die Leute.
Es war mein Geburtstag und wir waren alle gut drauf. Wir haben gegessen und getrunken und auf einmal zieht er sich Geschenk raus und ich konnte es gar nicht fassen. Nein, er hat sich wirklich was einfallen lassen. Ich nehme es in die Hand, es war unverpackt. Ich halte es zwischen die Finger. Du, es war praktisch nackt. Ich schieb's ab, ich schieb's auf, ich schieb's um mich. Ein Radiergummi. Nein, ich war so baff, na du, ich hätte mir das nicht gedacht, dass mir jeder mal einen Radiergummi schenkt. Dass mir jeder mal einen Radiergummi schenkt.
Also ist ja mit dem Kühlschrank auch nicht anders. Also da habe ich heute bei dem Kühlschranklied habe ich wirklich laut im Auto gesessen und gelacht, weil das einfach so eine schöne Idee ist, so ein Kühlschrank, der rummarschiert und am Ende freut sich die Frau, toll, jetzt ist er wieder voll.
Aber ich glaube fast, es ist im Urlaub entstanden, da, bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, wo so ein...
Der Kühlschrank oder was?
Ja, wo so ein Koch über so ein Hotel, also von einem Gebäude zum anderen gelaufen ist und so ein Riesenteil vor sich hergeschoben hat.
Ah. Und man hat den Koch nicht gesehen, man hat sich gedacht, da rennt wirklich jetzt ein Kühlschrank auf den Platz. Und dann ist die Idee da.
Ja, aber da, es gibt so ein ganz tolles Buch, das zitiere ich jetzt wahrscheinlich in jedem einzelnen Podcast, den wir aufnehmen werden. Mein Lieblingsbuch im Moment von Rick Rubin, Die Kunst, kreativ zu sein. Mhm. Und der sagt genau diese Punkte, wie ich sehe ein Radiergummi oder ich sehe einen Kühlschrank, bringt mich dazu, all das, was ich an Kreativität in meinem Kopf habe, fließen zu lassen. Mhm. Weil das ist der Punkt, wo ich alles abrufe, was ich mal gelernt habe, was ich mal gesehen habe. Und es entzündet sich dann an dieser einen Stelle und dann wird man kreativ und schreibt ein Lied über ein Radiergummi oder über einen Kühlschrank.
Mhm. Ein Kühlschrank geht spazieren, er ging die Straße lang, lässig und beschwingt, und er pfiff uns an Holadri, 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 oder so.
Dann ging der Kühlschrank heim und stellte sich da, wo halt ein Kühlschrank steht, in die Küche klar, Frau Knoll, sagt der, oi, 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 ist denn das nicht toll? Heute Morgen war der Kühlschrank leer, heute Abend ist er voll. Ja.
Ich bin ja auch überzeugt, dass es schon auch damit zu tun hat, dass man so das innere Kind drüber retten kann, weil Kinder denken genauso assoziativ. Also die sehen irgendwas und sind dann dabei und dann kommt die nächste Idee und die nächste und schon hat sich da was entsponnen. Und wenn man das sich als Erwachsener irgendwie halten kann, wir hatten zumindest noch nie die Idee, keine Ideen haben zu können.
Ja. Nein, überhaupt nicht.
Also und das fragen einen die Leute ja. Fällt dir eigentlich immer noch was ein?
Ja.
Also wir machen das ja auch schon ein paar Jahre. Also fällt dir immer noch was ein und dann so, warum nicht?
Ja, klar. Ja. Ne? Ja, es hört ja nicht auf.
Nee.
Mhm. Und das denkt man gar nicht, ne? dass einem nichts mehr eifern würde. Also da denke ich gar nicht dran.
Nee.
Da denke ich schon wieder und dann fällt mir schon wieder was ein. Das ist ja das.
Könnte man zum Beispiel ein Lied drüber machen, dass einem nichts einfällt.
Genau, furchtbar. Das ist ein furchtbarer Beruf.
Oder andersrum, uns fällt zu viel ein und dann zu sortieren, was nehme ich jetzt tatsächlich?
Genau. Ja, was darf denn jetzt auf die Platte oder ins neue Programm? Ja. Das ist ja Arbeit,
genau.
Das zu gucken. Wenn man eure Sachen so hört, dann hört man genau das, was du eben auch schon gesagt hast. Es ist wirklich ein wilder Stilmix auch von allen möglichen Einflüssen. Vor allen Dingen, wenn man dann mal nicht ein ganzes Album hört, sondern man hört so praktisch hier mal einen Song, da mal einen Song, dann merkt man wirklich, wie das geprägt ist durch das, was es dann sein soll und mit den guten Musikern, die man dann dabei hat. Ne?
Wir haben immer wieder auch darauf geschaut, dass wir auch die bayerische Musik integrieren und auch so ganz einfach nebeneinander stellen. Also ich mag das über bayerisch, kein Titel, das mengen mir beide nicht so. Also man muss jetzt nicht permanent auf die Tobi drücken, was haben wir für tolle Bayern, was ist das wahnsinnig toll und was haben wir für tolle bayerische Musik. Nein, man muss das einfach machen und dann steht halt die bayerische Polka neben einem Reggae oder neben einem anderen Stück dort und ist auch genauso wild durcheinander gemischt. Und
oder verbindet sich ganz neu mit anderen Rhythmen verändert sich dadurch.
Genau, und dann es ist auch immer von Vorteil, wenn zum Beispiel ein Jazzmusiker, ein Jazzsaxophonist wie Mulo Franzl oder sowas, wenn die bayerische Musik spielen, dann gruft es gescheit. Und dann ist es lustiger, die trauen sich eben viel mehr daneben aus zum Spielen. Wenn du jetzt einen ganz bayerischen, braven Musiker da hast und der spielt so schön bayerisch, dann denkst du,
erzähl doch auch mal was.
Aber ich komme zum Beispiel aus Ostwestfalen. Wir haben keine eigene Volksmusik. Ja. Also ich bin da neidisch. Mir ist das mit dem Bayerischen auch aufgefallen. Und ich habe auch gedacht, toll. Die haben, also wir hören auch Heindling, weil wir immer, du kommst immerhin noch aus der Nähe von Bremen, ne? Also ihr habt wenigstens so ein bisschen Waterkantmusik, aber in Ostwestfalen. Wobei in Ostwestfalen ist die Posaunenchor, die evangelische Posaunenchorbewegung, die ist in Ostwestfalen tatsächlich entstanden. Aber ich weiß nicht, aber jedenfalls ist es was anderes, Posaunenchor ist was anderes als bayerische Blasmusik.
Definitiv.
Ja, und es gibt wahnsinnig schöne Blasmusik, es gibt wirklich auch sehr, sehr tolle bayerische Musik und die geht halt auch von da bis da. Es gibt auch viele so tanschige Sachen und so, also denkst du, das muss man nicht haben. Aber es gibt viele progressive, natürlich neue Bands, wenn man sich La Brass Banda vorstellt oder sowas, wie die da abspielen, das ist ja hammermäßig. Ne? Also das ist richtig gut und aus dem Topf bedient man sich natürlich auch, wenn man was arrangiert und was macht. Ne?
Habt ihr denn eure musikalischen ganz frühen Anfänge auch in der bayerischen Volksmusik, irgendwie im bayerischen Blasorchester in eurer Heimat oder so? Oder wie seid ihr ans Musikmachen selber rangekommen?
Also erstmal zu mir, ich bin überhaupt nicht aus
Bayern. Ah, okay.
Also ich komme aus Rheinland-Pfalz.
Ah ja.
Genau, aus der Nähe von Koblenz, so an der Lahn. Genau. Gleiche Sache, also da ist mit der Volksmusik... Die hat es ganz bestimmt auch gegeben, aber das hat sich nicht so gehalten und weiterentwickelt wie das Bayerische. Und tatsächlich bin ich eher vom Theater gekommen. Also mein Ding war wirklich das Wort und das Spielen und Schreiben von gesprochenem Wort.
Aber du kannst schon so gut bayerisch, also Magis und kann wirklich gut bayerisch. Also ich finde es immer ein Schmarrn, es muss nicht jeder bayerisch kennen, der in Bayern lebt und aus Hamburg kommt oder sowas, das muss ja nicht sein. Aber du hast dich irgendwann einmal dazu entschieden, dass du auch bayerisch Dinger kannst und träumen. Ich glaube, Margit kann bayerisch träumen, bin überzeugt, weil du so gut bayerisch texten kannst. Also auf der bayerischen Kinderlieder hast du wirklich 3-4 Texte gemacht drauf. Und dann im Dialekt zu schreiben, das ist nicht so einfach.
Naja, sagen wir so, das mit der Sprache ist ja auch wie mit Musik. Also meine Mutter hat als Kind schon immer zu mir gesagt, wenn man dich 3 Wochen zu deiner Tante schickt, dann verstehe ich dich nur mal, wenn du zurückkommst, weil die war aus Schwaben. Also das hat mir schon immer Spaß gemacht, mich so in die Klänge reinzuhören. Und wenn man das dann mag, wenn man das liebt, dann ist das Bedürfnis gleich da, dass man das auch übernimmt.
Ja, Jochen, zu deiner Frage nochmal ganz konkret. Ich bin zwar auf dem Bauernhof aufgewachsen, wir sind ja 8 Kinder daheim, wir waren 10 Buben. Aber wir haben natürlich alle bayerisch gesprochen, aber meine Mutter hat nicht bayerisch gesungen. Die hat ein Quartierndl auch gehabt. Meine Mutter war Bäuerin, eher in, nicht jetzt von den Berg raus, sondern eher im, im flacheren Land schon, da um die Wasserburger Inn, Wasserburg am Inn-Gegend und so. Mhm. Und die hat immer Kirchenlieder gesungen und deutsche Volkslieder. Die hat den ganzen Tag gesungen. Meine Mutter hat im Stall gesungen, überall beim Arbeiten. Die hat immer gesungen. Und das war bei uns, das Singen war wirklich permanent da. Also das war, und sie hat eine wunderschöne Stimme gehabt. Und dann meine ganze Sozialisierung musikalischer Art ist dann tatsächlich durch die Pop- und Rockmusik, durch die Beatles kommen wir dann, durch diese ganze Zeit, durch die Folkmusik. Und erst viel später dann habe ich die bayerische Volksmusik so richtig kennengelernt.
Da und lieben gelernt.
Und lieben gelernt. Durch mein Musikkabarett-Trio, die Meyers war das damals. Und da hat ein genialer Volksmusiker mitgespielt, der Rudi Zapf. Ja. Hackbrett, ja. Quetschen, ein genialer Musiker. Und der hat mich dann auch ein bisschen zur bayerischen Musik gebracht und bei dem dann so wirklich geschnalzt hat. Das war dann Spaß pur.
Schön. Die, ihr sagt, ihr schreibt zum Teil bayerisch und zum Teil Hochdeutsch. Was, was ist am bayerischen Liedschreiben anders? Also wir, dieser Podcast wird ja von Kollegen gehört, Kolleginnen, aber eben auch von Menschen, die sich überhaupt mit Songwriting vielleicht neu beschäftigen und sich fragen, worauf muss ich eigentlich achten? Was würdet ihr sagen, unterscheidet das bayerische Texten?
Also das bayerische reimt sich schon mal wunderschön. Also da sind ganz andere Reime möglich als im Hochdeutschen, weil es viel gleiche Endungen gibt.
Ah.
Das ist ja ähnlich auch im Englischen oder Französischen, da ist es auch so. Das ist eine Sprache, die, oder im Italienischen auch, die reimt sich gut. Gell? Und du bist natürlich im Bayerischen, wie bei jedem Dialekt, bist viel schneller am Gefühl und hast viel so lustige Wendungen, stehende Ausdrücke, die sich anbieten. Also überhaupt, wenn man im Dialekt schreibt, ist man näher am Gefühl, finde ich.
Woher weißt du, bevor du den Song anfängst, ob es ein bayerischer oder ein hochdeutscher ist? Weißt du es überhaupt vorher?
Ja, das doch. Ich glaube, da ist die Idee im Kopf schon entweder die eine oder die andere. Ja.
Okay. Wenn man sich gleich, ich meine, wenn wir es zum Beispiel mit den bayerischen Kinderliedern gemacht haben, war ganz klar, die schreiben wir ganz in bayerisch. Wir haben das irgendwann auch mal ein bisschen getrennt, weil es hat dann Stimmen gegeben, dann, die haben gesagt, ja, das versteht man nicht in Hamburg oder wo oder das oder wie auch immer. Und wir haben ja immer die Mischungen gehabt und haben gesagt,
bei den
okay,
ersten Alben,
dann machen wir es halt so, dann machen wir jetzt mal richtig bayerische und jetzt machen wir wieder hochdeutsche, die allerdings immer ein bisschen einen bayerischen Einschlag hat. Also auch von den Überleitungen, vom Duktus her ist das jetzt nicht ganz hochdeutsch oder nicht so, wie man in Hamburg oder Beichtrum spricht, also das ist jetzt schon ein bisschen was anderes. Aber trotzdem, man entscheidet sich schon eigentlich dafür, wenn man ein Album macht.
Ja, aber manchmal gibt es einfach eine Idee schon im Kopf, also die jetzt nicht, dass man schon auf ein Album zuläuft für ein Lied und da hat man vielleicht schon eine Zeile im Kopf und die ist dann schon bayerisch.
Okay, verstehe.
Ist denn euer Hauptauftrittsgebiet oder ich sag mal Verbreitungsgebiet, ist das schon eher Süddeutschland oder seid ihr?
Ja,
ganz klar. Schon.
Ganz klar, ja. Also wir machen jetzt keine Touren am Stück und so und von daher gibt es einfach einen bestimmten Radius, der für uns auch
wirtschaftlich Sinn macht.
Sinnvoll ist, ja. Noch dazu, wo man ja wirklich, auch Werner macht ja noch Kabarett und wir haben diesen Verlag aufgebaut und schreiben dann noch und gehen ins Studio und so, das muss ja alles in zwei Leben passen.
Ja.
Und es ist ja wunderschön, wenn man zum Beispiel die Winterlieder-Tournee machen, dann gehen wir in die Berg rein, dann spielt man da in Berchtesgaden oder so und alles ist verschneit da drin. Das macht schon auch riesig Spaß. Oder am Sonntag haben wir Radlturm und Chiemsee gemacht. Und dann haben wir in so einem schönen Wirtshaus in Chiming gegessen. Gell, und haben gesagt, ja, okay, wir spielen dann auch im Herbst dort in dem schönen Wirtshaus, ein wunderschöner Saal. Man kommt dann in die schönsten Gegenden eigentlich. Gell, und das ist irgendwie, das erwärmt das Herz einfach, kann man sagen.
Wie viele Auftritte macht ihr so im Jahr? Könnt ihr das sagen?
Ja,
wenn nicht Corona ist.
Also heuer haben wir so um die 40 machen wir. Und ich mache noch 25. Kabarettauftritte, so 65 dann insgesamt.
Ja.
Und das klang da
gut.
Und das haben wir das Gebiet, gibt ja das her, München, Alorsch ist ja riesig, rundherum auch um München gibt es genügend Auftrittsorte, wo man davon leben kann, dann fast, ja.
Genau, das ist ja eine der Fragen, die wir haben.
Ganz nach hinten,
die kommt erst ganz eigentlich zum kommt Schluss. Die erst ganz zum Schluss, die ist hier an dieser Stelle schon beantwortet. Kindermusik, kann man davon leben? Genau. Ihr, im Prinzip habt ihr es beantwortet, wie ihr das handhabt.
Ja, die Live-Auftritte sind ja nur ein Teil natürlich. Gell? Mhm.
Klar, wir sind ja auch, wir haben es am Anfang schon so ein bisschen erzählt, mehr so da reingerutscht. Wobei, wir haben uns eigentlich, du hast ja vorher schon Kabarett gemacht und nicht Theater für Kinder, wir haben uns nie diese Ängste gemacht. Lag vielleicht auch an der Zeit, in der wir angefangen haben. Wir haben einfach angefangen und probiert und ja, und dann haben wir das gemacht und das gemacht und irgendwie, obwohl wir früh Eltern geworden sind, hat es dann auch immer gepasst und gereicht und ja, und dadurch, dass wir natürlich auch dann noch das Label und den Verlag aufgebaut haben, irgendwann haben wir mehrere Standbeine gehabt. Das hat eigentlich immer ganz gut hingehauen. Natürlich mit Corona sind alle Standbeine auf einmal weg gewesen, aber auch irgendwie ist das dann auch gegangen, erstaunlicherweise.
Also ich hoffe, es wäre jetzt nicht das Angeberei uns ausgeklebt, wenn ich sage, wie viele CDs wir verkauft haben. Das haben wir erst vor einem Jahr erfahren. Wir haben jetzt über die Jahre 1 Million CDs verkauft. Ja,
dann
herzlichen Glückwunsch.
Ja. Dann erübrigt sich die Frage. Aber ich meine,
das ja, jetzt haben wir Streaming, haben wir jetzt auch ein bisschen
was. Ja, nein, nein, aber es ist doch, weißt du, das ist doch, was hier bei unserem Podcast interessant ist, oder jetzt bei denen, es gab ja schon 100, die Matthias und Lucia gemacht haben, diese Range von Leuten, die wirklich schon lange im Geschäft sind und wirklich auch die Frage fröhlich beantworten können, ja, wir können davon leben, bis zu den wirklichen Anfängern, die ganz am Anfang sind und die noch vorsichtig, oh, ich weiß noch nicht, ob ich mich das jetzt schon traue, meinen Job als Erzieherin vielleicht an den Nagel zu hängen oder sowas. Und das finde ich, das ist auch spannend und es soll ja auch Ermutigung sein an die Kolleginnen und Kollegen, nicht, die das hören und sagen, wir machen uns auf den Weg. So, ne?
Wobei ich jetzt leider doch eine einschränkende Bemerkung machen muss, ich glaube, dass es schwieriger ist, weil, als wir angefangen haben, war es ja wirklich so, wir haben dieses erste Album aufgenommen und dann haben wir das zu unserem großen eigenen Erstaunen verkauft und verkauft und verkauft. Ja. Ja. Wenn wir jetzt ein Album machen, dann ist dieser physische Verkauf gar nicht mehr das, was es damals mal war. Ja. Aber das ist das, was sich kalkulieren lässt.
Ja.
Das, wenn ich das Ganze jetzt ins große Ganze schicke, zum digitalen Vertrieb, ich kann ganz wenig beeinflussen, was dann passiert.
Ja.
Und selbst wir, die wir eigentlich schon uns über gewisse Zeit einen Namen aufgebaut haben und auch ganz gut im Streaming-Bereich sind, aber wir können nicht sagen, wenn wir so eine Nadel in den Heuhaufen schmeißen, ob die irgendjemand interessant findet. Ja. Mhm. Und das ist tatsächlich viel, viel schwieriger geworden, jetzt sowas anzufangen.
Aber da man jemanden entmutigen, fangt es noch an, macht es noch. Gell?
Naja, also. Ich finde, man muss das aber trotzdem auch sagen, weil sonst kommt man so heiter, flockig daher. Also da hatten wir auch Glück, das waren andere Zeiten.
Mhm. Auf jeden Fall.
Das ist so. Werner, du hast eben gesagt, deine Wurzeln liegen auch im Tanzmusikbereich und du hast viel, viel gemacht und du, Margit, hast gesagt, du hättest viel Theater gespielt. Jetzt wollen wir mal überleiten zu den Lebensliedern und mal gucken, wo das alles so herkommt, was ihr alles so macht, und deswegen kommen wir jetzt mal zu den Lebensliedern. Wollen wir immer abwechselnd immer machen? Normalerweise haben wir ja bei unseren Gästen 5 Lebenslieder und jetzt haben wir 2 Gäste, also machen wir von jedem 3, oder?
Mhm.
Wollen wir die abwechselnd machen? Oder machen wir erst 3 von Margit und dann 3 von Werner?
Abwechselnd
ist besser,
gut.
Ne?
Finde ich auch besser.
Ja, ah, genau.
Finde ich auch sehr gut.
Margit, der erste, den du hier aufgeschrieben hast, von Reinhard May: Es gibt Tage, da wünscht ich wäre mein Hund. Ein toller Song.
Ja, ja. Ich fand es ja eine fürchterliche Aufgabe, weil wir zwei sind so musikaffin und lieben die verschiedensten Stilrichtungen, das hatten wir ja heute schon mal. Und dann sollen wir uns für drei entscheiden, wie grausam ist das denn? Aber Reinhard May habe ich deshalb mit dabei, weil ich finde, dass er ein grandioser Liedermacher ist, sowohl textlich als auch die Melodien, die er geschaffen hat und seine Bühnenpräsenz, wenn er da allein mit Gitarre oben gesessen ist und so und einen Saal voll gemacht hat, großartig, mit Verbeugung. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ja, welchen Song nehme ich denn jetzt? Und ich finde, ich mir mein Hund ist ein super Song.
Ja, das ist er. Ist er. Und lustigerweise, wir haben ja eben darüber geredet, in was für einem Gewand tritt ein Song auf. Mhm. Ich kenne den Song, aber ich hatte vergessen, dass es eine Country-Nummer ist in der Aufnahme. Ich hatte es wirklich vergessen. Es ist eine Country-Nummer.
Ja, 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 ja.
Und das ist bei ihm wahrscheinlich auch so passiert. Was machen wir denn aus dem Lied? Weil wenn er das natürlich alleine mit Gitarre, ich habe so eine Live-Kassette mal gehabt als Kind, da hat er den Song einfach nur mit Gitarre gespielt, da war keine Band dabei. So,
genau.
Ne?
Aber auch sehr schön.
Ja.
Alleine ein toller Gitarrist, er spielt ein tolles Picking, er ist wirklich.
Reinhard May ist für mich meine Kindermusik gewesen. Ich habe keine Kindermusik gehört, sondern meine Mutter hat mich mit so Kassetten von Reinhard May oder Stefan Sulke oder Ulrich Roski oder solchen Sachen versorgt. Und Reinhard May ist da wirklich stilbildend.
Ja, und das Verrückte war, ich bin dann nach dem Abi als Au-pair-Mädchen nach Frankreich und dann haben sie sich auch über Musik unterhalten und dann haben sie gefragt, und Frederik, kennst du Frederik? Und ich sage, nee, Frederik, keine Ahnung, wer Frederik ist. Aber Reinhard May ist gleichzeitig unter dem Künstlernamen Frederik in Frankreich auch eine ganz große Nummer gewesen, hat tolle Songs geschrieben.
Das muss man erst einmal ankommen, Freitag den 13. um 14 Uhr Christine, hat der in Französisch übersetzt. Das muss man erst einmal hinbringen. Gell? Diesen langen, ewig langen Text in ein sauberes Französisch zu bringen.
Mein Lieblingslied war immer Ich bin Klempner von Beruf. Ein einfach hoch, den das goldene Handwerk schuf. Neulich habe ich einen Boiler installiert.
Ja.
Wir hören mal in den Song rein.
Ja, ich wollte gerade sagen, also dieser Hundesong, das ist auch einer meiner Favorites von ihm, muss ich sagen. Also ich sehe mich quasi auch mit Hund spazieren gehen und dann entsteht so ein Text.
Genau.
Ja, hören wir mal rein.
Es gibt Tage, da wünscht ich wär mein Hund. Ich läg faul auf meinem Kissen und seh mir mitleidig zu, wie mich wilde Hektik packt zur Morgenstund. Und verdrossen von dem Schauspiel legt ich mich zurück zur Ruhe. Denn ich hätte zwei Interessen, erstens schlafen, zweitens fressen und was sonst schön geistige Dinge angeht. Wäre ausschließlich Verdauung der Kern meiner Weltanschauung und der Knochen, um den diese Welt sich dreht. Wär allein meiner Meditationen Grund. Es gibt Tage, da wünscht ich wär mein Hund.
So, jetzt haben wir den gehört. Werner, Beatles, Help.
Genau.
Das hast du wahrscheinlich mit deiner Coverkapelle auch rauf und runter gespielt, oder?
Das haben wir auch gespielt, ja. Ja. Eigentlich ist Beatles-Zeit, ich bin ja schon ein Stück älter, gell, wie ihr. Und da war das natürlich, ich war im Internat, glaube ich, um die Zeit, genau, 65, müsste es rauskommen, 64, 65.
Im Bubeninternat.
Im Bubeninternat. Und das war sehr streng bei den Pfarrern und so Schweigezeiten, was man da alles gehabt hat, gell. Ab mir kamen die Beatles her, help, I need somebody, help. Das war wie ein Schrei, es hat so eine Frische gehabt, das hat man noch gar nicht gehört gehabt vorher. Das war so ein Wahnsinn, wie die da reinbrochen sind und mit diesen Gesängen, mit diesen hohen, das hat uns einfach echt elektrisiert.
Ja.
Und ich habe einen Onkel gehabt, der war Pfarrer, Pater, und der hat das, für den war das, glaube ich, so schlimm, dass er gesagt hat, die Beatles sind ein Werk des Teufels.
Ja.
Ja.
Hat er gesagt zu uns, gehört,
Burm.
Ja.
Dann aber hat er es verscherzt gehabt mit uns.
Aber schon meine Generation kann sich ja nicht mehr vorstellen, wie das ist, das erste Mal Rockmusik zu hören. Weil das ist für uns völlig selbstverständlich. Ich meine, ich mache mit meiner Band Rockmusik für Kinder, also wirklich auch Metal für Kinder. Aber dieses Gefühl, dass man das erste Mal einen Beatles-Song hört oder das erste Mal Jimi Hendrix völlig und da stehen muss, da bin ich wirklich neidisch drauf. Da bin ich, weil das gibt gibt es ja heute nicht mehr. Mhm. Also ja, ja. Was soll heute an Musik noch kommen, wo man nicht sagt, irgendwie, ja. Irgendwie habe ich das ja. aber doch auch schon mal gehört.
Mhm. Wir haben uns neulich auf YouTube mit unseren Enkelmädchen so Videos angeguckt, wo es darum ging, wie die Leute vollständig ausgetickt sind, ja. Wenn sie diese Musik gehört haben, also diese Befreiung, die das gehabt hat und der Gefühlsausbruch, der dann damit kam, die waren völlig geplättet.
Gell? Ja. Ja. Wir haben 3 Enkelmädchen gewesen. Ja.
Und gleichzeitig, das finde ich, wird bei dem Song viel zu wenig besprochen, Männer, die davon singen, dass sie Hilfe brauchen, weil sie nicht mehr mit ihrem Leben zurechtkommen, weil sich alles verändert hat. Auch das war inhaltlich eine Sensation, dass das zugegeben wurde, weil der Mann hat nicht davon gesungen, dass er Hilfe braucht. Ne?
Ja. Genau. When I was young or younger than today, da singen diese 23-jährigen Kerlen, singen das, gell? Und mit Yesterday ist das Gleiche. Und man dachte, mein Gott, der Paul McCartney komponiert Yesterday und ist 22 Jahre alt. Und sagt, Yesterday, all my troubles seem so far away. Und der Mann eigentlich, kann der 50-Jährige singen oder sowas. Gell? Ja, ja. Aber die haben schon sehr viele Gefühle richtig aufgegriffen, sehr viele
die in, dem, getroffen, in der Zeit hingen, ja.
Genau, und auch gleichzeitig diese Reibung, die es erzeugt, auch den Erfolg gebracht hat. Mhm. Also bei den Frauen war es sicherlich die Astrid Lindgren, die mit der Pippi Langstrumpf gekommen ist, die revolutionär war und die keiner verlegen wollte. Also da war es ja so ähnlich. Genau, dass es irgendwie hieß, so, ja, das kann man doch nicht machen, Mädchen, das nicht zur Schule geht und ohne Eltern lebt und so. Anarchie. Und dann ist es gleichzeitig, genau, so Anarchie. Und gleichzeitig ist es bis heute eigentlich ein Sinnbild für tu, wofür du gemacht bist, also geh deinen Weg. Ne? Das ist so ein bisschen die männliche Komponente dazu, dieses Help. Es ist ein schönes Bild. Sollen wir mal reinhören?
Ja.
I was younger, so much younger than today.
I never needed
anybody's help in any way.
Now,
but now these days are gone,
days
I'm
gone.
Not so self-assured.
Now I find
a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around.
Marge, du hast eben schon gesagt, du wärst in Frankreich gewesen.
Mhm.
Deswegen auch Georges Moustaki mit einem französischen Stück.
Ja, also ich habe in der Zeit natürlich, ich war sehr frankophil oder bin es immer noch und habe natürlich auch diese französischen Liedermacher und Georges Moustaki und so weiter gern gehört. Aber auch als wir zwei, Werner und ich, uns kennengelernt haben, haben wir das auch miteinander ganz viel gehört, gesungen und...
Passe, passe le temps, il y en a plus
pour très longtemps.
Liebeslied, oh Gott, jetzt ist es so ganz anders.
Wie schön.
Ja, ja.
Le métèque, sachez.
Ja.
Avec ma gueule de métèque,
de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Ich habe eben beim Reinhören als Vorbereitung, wovon handelt der Song? Ich kann eigentlich auch Französisches essen. Ich habe es aber nicht in allem verstanden.
Na, eigentlich ist es von einem vagabunden Leben, kann man so zusammenfassen. Dass es nie hat, nie wo geblieben ist, nie hat binden lassen und ja, auch diese Wehmut, die da drin liegt.
Mhm. Ihr habt schon ein bisschen gesungen, wir hören trotzdem einmal rein.
Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu. Sans jamais assouvir sa faim.
Dann kommt bei Werner von Paul Simon, You Can Call Me.
Ja, ja.
Von dem berühmten Graceland-Album.
Ja. Ich war im Konzert und es war 1984, glaube ich. Und ich bin schon immer Paul Simon-Fan gewesen, weil ich finde, dass er einfach so melodiös ist, so tolle Grooves macht, so tolle Rhythmen macht, auch seine Musik so schön zusammenstrickt und es sind oft schwierige Sachen dabei und es klingt alles bei ihm leicht. Es ist einfach herrlich, das anzuhören. Und es tut der Seele gut. Ich finde immer, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich Paul Simon höre und diese ganz ruhigen Sachen höre oft, dann geht es mir gut. Und die Grooves, die er dann mit den Afrikanern dann gemacht hat, das war natürlich eine Sensation. Und wir waren im Konzertmarkt, zusammen 1984 in München in der Olympiahalle. Und da hätte es uns wirklich bald weggebeamt. Also wie dann Ladysmith Black Mambazo auftritt, diese schwarze Truppe. Die kommen rein und haben eine Fröhlichkeit ausgestrahlt, so was kann man sich gar nicht vorstellen, haben wow gemacht und so. Und dann Miriam Makeba gesungen mit drei Frauen zusammen.
Großartig.
Ein Bläserensemble, Huge Masekela und Paul Simon in der Mitte. Und dann haben die das You Can Call Me Elle gespielt.
Eine Explosion an Lebensfreude.
Es war ein Wahnsinn. Also wir sind dann noch rausgegangen und gesagt, also so,
wie besoffen.
So eine Show, sowas haben wir noch nie gesehen. Das war wirklich, allein durch die Präsenz. Die haben jetzt keine hinten Flash und Bumm und Zack und Licht und so. Ich glaube, die haben immer mit dem gleichen Licht gespielt. Aber das war so eine Kraft, die da auch ausgegangen ist von dem ganzen Album, finde ich, der Kraft. Also, und die Live-Fassungen, die sind sowas von gut und toll gespielt. Und es ist wunderbar. Später war unsere Tochter 5 Jahre in Afrika, waren wir in Johannesburg. Und da sind wir mal aufs Land rausgefahren und dann sind wir zufällig in der Gegend gekommen und hat jemand gesagt, hier ist Ladysmith Black Mambazo. Da sind die geboren, daheim. Das fand ich so irre, weil die haben da so eine tolle Musik dazu gemacht.
Ja, super.
Ganz ich fand, dass er ganz viel gemacht hat. Paul Simon hat es ein bisschen vorgeworfen und damals schon ein bisschen kulturelle Aneignung und so. Ich finde
es ein Blödsinn. Musik war immer Quatsch. Das.
Wir haben ja immer, es ist ja auch so schön, wenn man sie vermischt. Es darf auf der ganzen Welt jemand gerne bayerische Musik spielen und wenn sie in Japan... Ja.
Und im bayerischen Volkstanz, da gibt es einen schottischen und einen englischen und Dings in Phrasé, die haben alle gesagt, ach, wie spielt ihr denn? Interessant, das probieren wir jetzt auch mal aus und dann nehmen wir Einflüsse auf. So hat sich Musik entwickelt.
Wunderschön, wenn wir kein Reggae hätten, waren wir doch arm, oder? Das finde ich sowas Schönes, so eine schöne Musik, oder?
Ja. Also die Diskussion wird ja viel geführt. Ich finde die auch ganz schwierig. Die auch wirklich ganz, ganz schwierig. Man darf das ja nicht mit Ausbeutung verwechseln, sondern das ist ja, dass es da bestimmt Aspekte gibt, die man kritisch beobachten kann. Das ganz ist klar. Wirklich klar, aber ich sag mal, gerade wir Musiker und Musikerinnen wären ja ohne sowas, also wäre ich arbeitslos. Das, was wir machen, ich meine, was sollen wir denn da machen? Ich habe schon gesagt, in Ostwestfalen gibt es ja nichts.
Naja, zumindest gibt es uns.
Wir können
ja
bayerische Musik machen.
Ihr könnt wenigstens bayerische Musik machen, aber was sollen wir denn da machen?
Und Kultur ist Austausch. Das ist ja, da haben wir am Anfang auch drüber gesprochen. Das ist ja auch dieses, ich nehme einen Impuls auf und mache was draus. Mhm. Ob das jetzt beim Texten oder bei der Musik ist.
Also um nochmal auf den Song zurückzukommen, You Can Call Me Elle. So wie ihr es gerade beschrieben habt, die Hörer können euch nicht sehen, habt ihr angefangen zu leuchten. Alle beide habt geleuchtet. Das Herz ist warm und groß geworden. Und das scheint ja irgendwas anzurühren auch bei euch. Also bei mir ist es auch so, wenn ich afrikanische Rhythmen höre. Also spricht mich auch total an. Was die Afrikaner antreibt, ist ja etwas, was mit Lebensfreude zu tun hat. Also alle Afrikaner, zumindest die ich gefragt habe, Afrikanerinnen, habe ich gefragt, wie kommt das, dass ihr so glücklich lebt hier unter diesen einfachen Verhältnissen? Alle haben das Gleiche geantwortet. Wir singen und wir tanzen und das jeden Tag.
Ja.
Und meine Frage nochmal an dieses Glücksgefühl, was treibt euch an?
Jetzt allgemein im Leben.
Ja, was treibt euch an?
Auch das Glück, die Liebe zur Musik.
Also wenn ich jetzt manchmal so da sitze und im Rückwärtsblick das angucke, dann sage ich immer, was haben wir doch für ein Glück, dass wir uns, also mit dem Schmarrn, den wir uns ausgedacht haben, also uns froh machen und Leute froh machen, Kinder froh machen, Eltern froh machen, das ist Glück. Also das ist tatsächlich ein Glücksgefühl und vielleicht haben wir uns auch immer da lang gehangelt. Also
das klingt nach Dankbarkeit
auf jeden Fall. Große Dankbarkeit.
Ja. Auf jeden Fall, dass wir so viel von daheim mitgekriegt haben, dass wir dass man daraus einen Beruf machen konnte, dass man irgendwie das Talent mitbekommen hat. Und bin da sehr dankbar, vor allem meiner Mutter natürlich, die mir das Ganze beibracht hat. Und du auch einfach, dass du so viel texten kannst und dass man das Riesenglück kommt, dass wir mir zu zweit quasi das auf die Beine stellen können. Und natürlich haben wir auch dann unsere großen Auseinandersetzungen, wenn wir texten und Musik machen, gibt es natürlich schon.
Schwan.
Da geht es schon ganz schön ab, gell? Also es ist schon gehärtet alles.
Da würde ich ja am liebsten nochmal nachbohren. Aber ja. wir bleiben hier noch ein bisschen bei unserem...
Ich wollte auch gerade sagen, da können wir nochmal drüber reden, über die Auseinandersetzung. gerne. Aber ich glaube schon, dass wir, weil ich eben auch gesagt, wir haben uns eigentlich nie so viel geschissen und nie so viel gefragt, wie es weitergeht. Wir haben uns schon entlang der Herzenergie immer weiter gehangelt. Mhm. Und dann muss man sich auch nicht so fürchten. Also wenn das stimmt, wenn da was zurückkommt, dann geht es da auch weiter irgendwo.
Sehr schön, sehr schön. Das können wir auf jeden Fall dem jungen Nachwuchs mitgeben.
Ja, folgt das eurem würde Herzen. Ich unterschreiben.
Sehr
ja.
schön. Hören ja. wir einmal rein in Paul Simon, You Can Call Me Al.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out.
So, Margit, jetzt kommen wir zu einem Song, den du ausgesucht hast. Also als das in der Mail stand, da hattest du mich schon gewonnen. Da war ich schon happy. Da war ich schon total, weil Udo Lindenberg, Udopia, die Platte damals, und also die habe ich natürlich auch erst ein bisschen später kennengelernt. Da war die schon 4-5 Jahre alt. Aber Gegen die Strömung ist einfach vom Text her, von einer... Das ist ja eigentlich ein Bob Seger. Das ist ja die Phase gewesen, wo er viel in Amerika aufgenommen hat mit Bob Seger und seiner Band. Mhm. Und ich glaube, das Lied gibt es auch 1:1 als englische Version, oder? Ist die nur so ähnlich?
Das weiß ich nicht. Es ist auf der englischen Scheibe von ihm drauf, glaube ich. Oder?
Nee, von Bob Seger. Von Bob Seger gibt es auch eine Version oder etwas, was so ähnlich ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber als ich es jetzt gehört habe, fiel mir einfach ein, auch die Begrifflichkeiten, die da, wie viel Udo, genau wie Reinhard May auch, in der deutschen Sprache hinterlassen hat, im Ausdruck, in dem, was macht man überhaupt? Ja. Schmeiß nicht gleich unsere Liebe weg, wenn ich mal mit einer anderen pof.
Ja.
Das würde heute kein Mensch mehr so schreiben, aber er hat natürlich trotzdem was verändert in der Art und Weise, wie man deutsche Texte machen kann, oder?
Ja. Also deshalb, wir sind beide auch große Udo Lindenberg-Fans, deshalb haben wir auch gesagt, ja, dann nehme ich jetzt den Udo Lindenberg-Song und haben gesagt, welchen nehmen wir dann? Und das war natürlich auch ein Song, wo wir uns noch nicht so lange kannten und ganz verliebt waren.
In der Olympiahalle in München und dann kam dieser Song.
Das war unser Song.
Oh, da hätten wir bald gewarnt alle zwei.
Naja.
Nein, das haben wir nicht. Aber ich hatte mit Ulla Meinecke gespielt übrigens und ich glaube, wir haben mit der den Song dann gesungen auch zusammen. Fand ich, war sehr schön. Mann, und dann halt Udos Reime und Geschichten innen. Genau. Ich gehe mit dir durch dick und dünn, aber nicht durch dick und doof.
Ja.
Also ist doch herrlich.
Großartig.
Großartige Sachen einfach.
Der hat was durchbrochen mit seiner Art zu schreiben und überhaupt zu der Zeit, wo er angefangen hat. Deutsche Texte, wer macht denn sowas? Ja. Und er hat sich getraut und hat auch eben sich auch getraut, mit der Sprache anders umzugehen und mit diesem neuen Umgang mit der Sprache auch ganz neue Art, Dinge zu denken, geschaffen. Und das finde ich großartig.
Ja, ich weiß nicht, ob es euch am Anfang eurer Karriere mit Kindermusik auch so gegangen ist. Als wir angefangen haben, Kindermusik zu machen, haben wir uns manchmal ertappt dabei, dass wir gedacht haben, kann man das machen jetzt für Kinder? Geht das? Und das ist so eine Frage, die Udo sich, glaube ich, selten gestellt hat, geht das? Sondern er hat es einfach gemacht.
Ja.
Und das ist einfach auch so was, wo man sich dann einfach auch viel bei abgucken kann. Der hat einfach nicht, haben alle immer gesagt, das kann man nicht machen. Und dann kam einer und der wusste das nicht und der hat es einfach gemacht. Und das ist ja auch was funktioniert manchmal, ne? Auch nicht immer, aber oft.
Ob sich derjenige trotzdem was gedacht hat, da stecken wir ja nicht dahinter. Nee.
Aber Udo ist halt sowas von authentisch, wenn man den Begriff nochmal so sagen darf, der so oft gebracht wird. Aber er ist halt in seiner ganzen schnottrigen Art, das ist so, so herrlich für uns, für mich ein Pendant zu dem Bayerischen natürlich, dass da ganz was eher Norddeutsches daherkommt. Aber er ist auch wahnsinnig vom Herzen geleitet.
Ja. Mhm.
Udo Sahns sind wahnsinnig herzlich. Sie sind frech, schnottrig,
ja,
mutig.
Sein Honecker-Song zum Beispiel.
Aber er hat immer das Herz dabei, finde ich. Und das ist das Schöne. Er hat immer Wärme in den Liedern. Das ist toll. Also das gefällt mir sehr gut.
Ja. Super. Hören wir uns sofort an. Unbedingt. Oder ich würde vorschlagen, wir hören uns das zweimal an.
Dann haben wir unser Blut vermischt mit Indianerversprechen. Und es war ganz klar, unsere Verschwörung werden wir nie brechen. Und wir waren die zwei Geflippten, die durch nichts zu bremsen sind. Und wir schwammen gegen die Strömung und rannten gegen den Wind.
So, und jetzt kommen wir zum letzten Song, von dem Werner hier ausgesucht hat. Von Stefan Remmler, Unter einer kleinen Decke in der Nacht.
Ja.
Und ich kenne die Platte, ich habe die damals, mein Bruder hatte die, und ich wusste nicht mehr, dass ich den Song noch komplett auswendig kannte. Ich habe hab das gelesen und habe gesagt, kennst du den Song? Und dann ging es los und ich sofort, unter einer kleinen Decke in der Nacht. Ich konnte sofort wieder mitsingen und dachte, ach ja, wie super.
Und
hab
nachgedacht.
Und ich glaube, die Szene, die er was mit Trio anfangen konnte damals, Stefan Remmler, für die Leute, die es nicht wissen, ist eigentlich der Sänger von Trio und Da, Da, Da und Anna, lass mich rein, lass mich raus. Die haben ihn ja gehasst für diese Platte. Die haben ihn ja richtig gehasst. Die hätten ihn ja dann mit, also weil das war nicht vorstellbar, dass der jetzt auf einmal scheinbar Schlager macht.
Ja, ja.
Und das war ja das Geniale.
Ja, ja.
Es war eine irre Entwicklung. Damals war er so, die Rock- und Popmusik war ja am Limit. Da hat es vorher Pink Floyd-Konzerte gegeben mit riesen Schlagzeugaufbauten, haben die gehabt bis zum Abwinken. Da war ja die ganze Bühne voll mit Equipment und Klumps und Zeugs. Da kommen die drei Burschen daher, der Schlagzeuger spielt im Stehen.
Das ist ein Apfel.
Unser Bandschlagzeuger hat immer gesagt, das ist doch kein Schlagzeuger. Ja. Das stimmt ja. Das stimmt doch. Was wollen die überhaupt?
Oder mit diesem kleinen Scheißerl.
Die Musiker haben sich aufgeführt. Und das fand ich gerade, weil das war ein richtiger Protest am Anfang gegen diese überkantitelten, produzierten Sachen. Und sie sind dahergekommen und haben, hat er immer gespielt.
Ja klar, aber diese Platte, wo dieses Lied drauf ist,
später.
Diese Solo-Platte, das meinte ich ja, das war dann nochmal wieder, dass die mit Trio was anfangen konnten, und da waren ja auch wirklich sehr punkige Sachen dabei, sehr experimentelle Sachen dabei. Und dann kommt der Typ hier, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und keine Sterne in der Nacht.
In Athen.
Keine Sterne in Athen, dafür Schnaps in St. Katharinen
oder
ja, aber das Lustige ist, dass die Leute es so als Schlager verstanden haben, aber wenn man sich den Text genau anhört, und das ist ja beim Remmler das Geniale, dann denkt man, hey, das ist ja ein richtiger Protestsong. Das ist ja wirklich,
oder er bricht es ironisch.
Er bricht es.
Genial.
Oder das, keine Angst hat der Papa mir gesagt. Ich weiß nicht, keine Angst hat der Papa mir gesagt.
Keine Angst hat die Mama mir gesagt. Doch wenn das die Luise sagt, ganz leist du mir im Bett, dann hat das nicht die Folgen, die Luise gerne hätte.
Und es geht um Impotenz in dem Lied. Ganz einfach. Ja, und da geht er zwei Strophen impotent und dann zum Schluss geht es halt dann doch irgendwie. Und das finde ich so toll gereimt, so irre gemacht und so ganz lässig schnottrig hingemacht. Also finde Stefan Remmler ist ein genialer Liedermacher. Also.
Er hat sich dann einfach auch ins Gefühl getraut. Großartig.
Ja. Und jetzt ist er weg. Jetzt ist er irgendwie weg, ne?
Gewohnt, glaube ich, irgendwo anders oder so.
Ja, irgendwo. Ja, der Schlagzeuger, der Trio-Schlagzeuger ist ja schon gestorben, der Peter Behrens, der ist schon,
der Kalle Krawinkel.
Der Peter Behrens auch, der Schlagzeuger, sind beide schon gestorben, sind beide schon ich glaube sogar relativ verarmt, weil der Remmler die Hauptrechte hatte an den meisten Sachen.
Der hat alle Sachen.
Oder alle Sachen. Und das ist ja, so. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass dann ja das Geld
Dass dann das Geld kommt. Ja. Also, es gibt einen Song, das Keine Sterne in Athen hat übrigens mit La Brassbanda mal in Kuhstall eingespielt, in Bayern irgendwo.
Da gibt's eine Aufnahme. Die haben so ein Kuhstall-Konzert gemacht.
Ja, ja, das müssen Sie unbedingt. Kuh Royal heißt das. Ein ganz tolles Konzert. Da haben sie im Kuhstall drin, auf dem, wo links und rechts die Kühe sind.
Auf den Waren, ja.
Aber die Kühe haben weiter, der Bauer hat gemolken, alles weitergemacht. Also deshalb der hat nicht aufgehört.
Ziemlich leise spielen, damit
sie
die
Kühe nicht so
aufregen.
Damit die Kühe nicht aufgehört
werden. Das ist ja lustig.
Und der Mädelschor hat oben am Heuboden dann dazu gesungen. Mhm. Und so.
Also, hören wir rein, Stefan Remmler.
Unter einer kleinen Decke in der Nacht.
Unter einer kleinen Decke in der Nacht bin ich aufgewacht und hab nachgedacht. Es war etwas kalt und ich dachte, wie's wohl wär, wenn da einer wär zum Kuscheln. Unter einer kleinen Decke in der Nacht war ich ganz allein und schlief wieder ein. Morgens wachte ich auf und erinnerte mich kaum, was war das gestern Nacht für ein Traum. Ich weiß noch, ich lag wach in meinen Kissen, schaute aus dem Fenster rauf zum Mond.
So, jetzt haben wir so viel gesprochen über Songwriting und Machen und Tun.
Eine Frage habe ich
noch. Du hast noch, ja, natürlich, unbedingt.
Bei der Komplettauswahl, ihr habt euch ja sicherlich ausgetauscht, ist mir aufgefallen, dass ihr ausschließlich Liedermacher und Songwriter habt. Ist das Zufall oder hört ihr auch Musik von Frauen?
Ach so, wie konnte mir das passieren? Mein erster Gedanke war, wie gesagt, es war ja eine furchtbar schwere Aufgabe, war Chai Coltrane. Das war meine Erweckung sozusagen, kann man so sagen. Ich weiß gar nicht, ob er die kennt. Er hat Klavier gespielt, Songwriterin auch. I told my troubles to the tree. Das war für mich wirklich...
Took my troubles,
genau. Mhm. Das war, als ich das erste Mal gehört habe, dass die über ihren Kummer singt und dann mit so einer Power das raus singt. Das war der Wahnsinn. Also, dass man da was draus machen kann, wenn man so einen Kummer hat, war für mich wirklich, es war wie so ein Erweckungsding. Ja,
schön.
Ja.
Das war die erste richtige Jazz-Rock-Sängerin, die Diana Krall der 80er war das.
Ja.
Also, da muss ich dir dazu sagen, ich höre fast ausschließlich Jazz-Sängerinnen. Ich bin Diana Krall, Melody Gardot. Und da gibt es die großartigsten Sängerinnen. Ich höre ganz viel so diesen leichten Jazz, gebe ich zu, aber ich mag das wahnsinnig gern. Also, und da gibt es eine unglaublich Vielzahl an tollsten Sängerinnen, die ich liebe.
Ihr könnt uns ja nochmal so 2-3 Links dazu schicken, wenn ihr mögt. Und wir legen die dann unter den Podcast, wer da hier noch weiter stöbern möchte und sich von euch inspirieren lassen. Danke.
Das wird insgesamt ein sehr langer Podcast.
Ich merke
ja
gerade.
Ja, wir quatschen so viel, gell?
Das ist ja auch schön.
Wir müssen aber die ganzen Huster, die müssen wir noch rausschneiden. Aber das kriegen wir, das machen die hinterher. Was wir jetzt machen, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen Musik machen. Und zwar gibt es ein schönes Spiel, das hat auch bei diesem Podcast-Tradition. Ihr müsst jetzt 4 Zettel ziehen und aus den 4 Zetteln dann ein kleines Lied basteln. Und zwar jetzt.
Aha. Spontan sozusagen.
Mhm. Stehenden Fußes.
So klingen die Zettel. Das ist ein kleines Beutelchen und da drin sind Zettel in Gelb, in Grün, in Blau und in Rot. Mhm. Und ihr zieht bitte von jeder Farbe einen Zettel.
Okay, wie klein ist denn das da geschrieben? Ich hol schon mal,
hol schon mal die Lesebrille raus.
Meine Brille, die nicht drin ist, schaut her.
Wo ist denn die Brille?
Stellt euch mal hier hin.
Bist du narrisch?
Sonst muss der Werner die Zettel vorlesen.
Der Werner wird mir das vorlesen.
Ja.
Genau, also für jede Farbe auch nicht, gell?
Ja.
Farben sehe ich.
Farben sehst du? Bist du nicht farbenblind?
Nee.
Oh, einmal. Dann gibt es einen blauen.
Mhm.
Dann haben wir rosa.
Mhm. Für Mädchen.
Und dann müssen wir noch einen anderen finden. Einen grünen, oder?
Mhm.
Das ist diskret, oder?
Schon mhm. Ja, sieht gut aus.
Ja. Ja. So, also die Ideen liegen auf dem Tisch und...
Jetzt müsst ihr auffalten.
Ja, jetzt müssen wir schauen.
Laufen, das laufen, kann ich sogar.
Laufen, laufen.
Rot. Was ist das? Stirn. Stein. Nein, Stein.
Stein.
Ah, siehst du, geht schon los.
Stirn ist auch schön.
Bett.
Bett. Oh. Laufen, Bett, Stein und Rot.
Muss ich Gitarre holen, oder?
Du kannst das mit Gitarre machen, du kannst das aber auch ohne machen.
Ja, ich muss schon mit Gitarre.
Schon mit.
Ich laufe mit einem schweren Stein durch die Straße. Er ist so schwer, so schwer, so schwer. Mein Kopf ist schon ganz rot. Ich laufe und laufe und laufe. Endlich bin ich daheim. Aber ich bin nicht tot. Nein, nein, nein,
nein, nein, nein.
Nein,
nein, nein, nein, nein, nein.
Was mache ich jetzt?
Aber beim nächsten Mal sag ich zu dem Stein einfach gleich nein.
Ich hätte ihn schon viel früher wegwerfen sollen, aber ich depp, renn immer noch mit dem Stein herum. Bis zum Abend. Und irgendwann bin ich so müde, dass ich mir sage, ich will jetzt eigentlich nur noch
ins Bett.
Auf Bett. Aber
ein Reit auf Brett,
ja.
War ganz nett.
Bett, 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 Bett.
Internet.
Und dann gehe ich noch ins Internet. Im Bett. Ins Internet. Das Finternet. Im Internet.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Jo.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr
danke
gut.
Danke für das schöne, spontane Liedchen.
Also es gibt normalerweise eigentlich noch so alle möglichen Fragen, die immer so gestellt wurden. Aber ich finde, wir haben so viele Fragen zwischendurch einfach schon beantwortet, dass wir die gar nicht nochmal extra stellen müssen. Aber zum Abschluss...
Eine Frage stellen wir noch, komm Jochen.
Ja, welche denn? Welche
ja,
denn?
Du stellst
ach, diese hier.
Jetzt.
Okay,
ja.
Pass auf. Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cashs, ne, Roseanne und Johnny Cash. Es sind viele Größen aus der Pop- und Musikwelt dort, unter anderem Reinhard May, George Moustaki, Udo Lindenberg, die Beatles, Paul Simon und Stefan Remmler. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neulinge mit eigenen Liedern den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet euch Johnny Cash deshalb, eins eurer Lieder vorzutragen. Welches spielt ihr?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist ja lustig.
Ja.
Zwei Knödel.
Zwei Knödel.
Die tanzenden Knödel?
Ja. Mei, es gibt wahrscheinlich was zu essen, da passt es dann immer gut.
Zwei Knödel blieben übrig, gestern beim Mittagessen. Die Leute waren satt oder man hatte sie vergessen. Der eine, der hieß Fritz, der andere Francisco. Da sagt der Franz zum Fritz, hey, wir gehen heute in die Disco.
Okay.
Sie rollten gleich davon, machten sich auf die Reise, über Tisch und Bank den Flur hinaus, Knödel rollen leise. Oh nein, die Haustür zu, jetzt ist alles aus.
Aus?
Doch schwupps, da sprangen sie zum Katzentür hinaus.
Ja, das ist die Geschichte von Francisco und von Fritz.
Oder das Igellied.
Ja, das wäre auch schön.
Weil... Beim Igellied, auf der Frühlingslieder gibt es ein Lied, das heißt Au, au, weia, was für eine raue Feier. da wo die Eagles nur alle einladen, die Stacheln haben.
Zum Frühlingsfest. Genau. Genau, und das haben wir tatsächlich, haben wir gesagt, was machen wir denn da für eine Musik dazu? Aha. Und das klingt total nach Cash.
Hey, ja. Das klingt total nach Cash, weil wir die also wir haben es nicht direkt nachgebaut, also wir haben keinen Song von ihm genommen, aber wir haben die Art hergenommen und zwar
Bum-Chicka-Bum-Chicka-Bum-Chicka-Bum-Chicka.
Genau.
Und witzigerweise hat dann mein unser Studienmann gesagt, und dann brauchen wir noch Bongos dazu.
Das sag ich, was, Bongos?
Johnny Cash Bongos? Gibt's ja nicht.
Doch.
Doch, hat er gesagt. Weil da läuft hinten so ein kleiner Bongo. Und durch diese Dung, 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 Dung.
Das läuft dann so zusammen.
Und das läuft dann so zusammen. Und dann haben wir diesen Country Groove gemacht für den Igel, der da aufwacht und seine Freunde einlädt. Und da ist auch so, dass Johnny Cash bleibt ja immer ganz lang auf dem Akkord stehen. Ja? Der Johnny Cash wechselt nicht bei jedem Ding. Der macht dann irgendwann dang, 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 dang. Und dann geht er runter und dann bleibt er auf dem Akkord unten und erzählt und so und macht und so. Und dann nur dang, 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 dang. Und das ist Johnny Cash, das müssen wir aushalten.
Hey, fragt sich der Igel, hör ich da was läuten? Er schüttelt Laub und Läuse ab, was soll denn das bedeuten? Die Frühlingsglocken blumen, Mann, ist das ein Gebimmel. Und die Märzensonne lacht ganz laut vom Himmel. Ho, ho. Hey, aufstehen, Herr Igel, der Frühling ist da.
Was?
Das muss gefeiert werden, so wie jedes Jahr.
Alles kommt, was Stacheln hat, die kratzigen Verwandten.
Jetzt fällt mir dieses Zahnstocher-Witz ein, wo zwei Zahnstocher aus der Kneipe kommen und fragen, so gehen wir zu Fuß und dann nehmen wir uns einen Igel.
Wir haben gerade ein Lied geschrieben für unsere neue Randale-Platte über den Igel, der zum Friseur geht, weil ihm seine Frisur zu stachelig ist. Und er möchte lieber eine lockige Mähne haben oder eine Dauerwelle. Nicht, ich würde sagen, auf keinen Fall auf Weiha, sondern sagen, das war ein ganz, ganz schöner Besuch von euch. Ein ganz tolles, lebendiges Gespräch. Vielen Dank, dass ihr uns besucht habt hier.
Wir danken für die schönen Fragen.
Ja.
Das macht ja immer alles aus, dass man die richtigen Fragen gefragt wird. Obwohl wir quatschen schon auch viel.
Ja. Ist schön, mit euch zu quatschen.
Das stimmt, das stimmt.
Mit euch auch.
Schön. Hast du sonst noch eine Frage oder sind wir... Ich glaube nicht.
Ich glaube, wir sind mit Fragen so, weil wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang miteinander unterhalten und noch viel mehr Stunden miteinander musizieren.
Ja.
Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr euch auf dem Weg gemacht habt und
sehr
hier
gern.
Wart für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Und wir wünschen euch alles Gute, viel Erfolg weiter und ganz herzlichen Dank.
Wir sagen auch euch. Dankeschön.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nicht?